Abschiedsreden Jesu, als er mit seinen Jüngern beim Passamahl sich getroffen hat. Und da hat er unter anderem zu ihnen gesagt, prophetisch zu ihnen gesprochen, Johannes 14, 1 bis 6. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Er kündigt hiermit die Entrückung an, die Entrückung der Gemeinde. Wohin ich aber gehe, wisst ihr und ihr kennt den Weg. Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst und wie können wir den Weg kennen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wir singen das Lied 285, wir wissen nicht den Tag noch die Stunde, nämlich wann der Herr uns durch Entrückung zu sich holen wird.
Ja, wunderbar haben wir es da durchgekämpft. Aber das zeigt so viel, dass solche Lieder schon in die Vergessenheit geraten. Sagt mir neue, moderne Lieder mit solchen Text. Ja, die Entrückung. In meinem Auto hatte ich früher, in meinen ersten Autos, hatte ich früher immer so einen tollen Aufkleber. Ich weiß nicht, ob ihr es hier ein bisschen sehen könnt. Achtung, bei der Entrückung wird dieses Fahrzeug führerlos sein. Das war hier auf dem Beifahrersitz, war das angebracht. Und wenn ich da mal einen Tramper mitgenommen habe, ja, da kam ich dann mit ihm gleich da über zentrale Fragen ins Gespräch. Über den Glauben und über die Erlösung und naja, gut, so oft war das nicht, aber es kamen solche Situationen. Ja, heute erschreckt sowas jetzt gar nicht mehr groß, denn heute gibt es ja schon so viele Sicherheitsassistenten in den modernen Wagen und inzwischen gibt es schon autonome Fahrzeuge, die autonom fahren können, also das ist jetzt wohl nicht mehr so eine Gefährlichkeit. Ja. Ja. Aber jetzt mal im Ernst, wie beschäftigen wir uns mit diesem Thema Entrückung? Wie wird dieses Thema noch heute in den christlichen Gemeinden auch darüber gesprochen? In den 80er Jahren sah ich als Jugendlicher damals in unserer evangelischen Freikirche in Groß-Gerau, da gab es hier diesen Film A Thief in the Night, wie ein Dieb in der Nacht. Ich glaube damals nur mit deutschen Untertiteln, gab es glaube ich gar nicht synchronisiert. Dieser Film wurde 1972 in Amerika gedreht. Der zeigte da, wie plötzlich ein Ehepartner weg war, wie ein Kind verschwunden war, wie schockierte Leute zurückgeblieben sind. Ja, selbst ein Pastor war zurückgeblieben, ja. Der war nicht verschwunden, ja, war nicht entrückt. Und das Lied, was wir eben gesungen haben, ich habe eben drauf geguckt, das ist von 1974, aus der Zeit, ja. Von Margret Birkenfeld. Wir wissen nicht den Tag noch die Stunde, ja. Also das sieht man, in der Zeit hat man sich mit dem Thema auseinandergesetzt. Dann während des Kalten Krieges in den 80er Jahren war das Thema, also zumindest im Westen, doch häufig. 1991 dann nach der Wende, da war ja der zweite Golfkrieg. Als der im Irak tobte, als es noch um die Befreiung von Kuwait ging, ja, und die Ölfelder brannten. Ja. Damals hatte man irgendwie auch so in den Gemeinden gemerkt, Mensch, der Herr kann bald wiederkommen. Es kamen später dann die Romane von Tim LaHaye und Jerry B. Jenkins, Left Behind, deren Inhalt teilweise in den Jahren 1995 bis 2007 verfilmt wurde. Und heute, wie sieht das aus? Ja, durch die Filme wurde dieses Thema Entrückung auch in nicht-christlichen Umfeld erzielte dann das Thema Aufmerksamkeit, dass sich Weltmenschen mit dem Thema anfingen zu beschäftigen. Aber jetzt, 20, 30 Jahre später, wann wird darüber gepredigt? Manchmal hat man den Eindruck, dass man das Thema lieber ausklammert. Da es ja viele verschiedene, unterschiedliche Meinungen in der Christenheit gibt. Und um keinen Streit zu verursachen, dann lässt man das Thema lieber ganz. Die einen sagen, die Entrückung ist vor der Trübsalzeit, die einen mittendrin, die anderen später oder sonst wo. Wer hat recht? Ja. Aber es geht doch um die Frage, wie gehen wir damit um? Wie behandeln wir das Thema? Lassen wir die Bibel zu uns sprechen? Also so freue ich mich, dass ihr heute gekommen seid zu diesem spannenden Thema. Ich möchte folgende Punkte uns weitergeben. Einmal zuerst mal grundsätzlich eine Frage stellen, was ist überhaupt Entrückung? Ja, was ist eine Entrückung? Ja. Dann das Zweite, auf was warteten die Jünger zur Zeit Jesu? Und dann die Frage, wie ordnen wir die künftige Entrückung ein? Und dann wollen wir mit einer Schlussfolgerung auch schließen. Ja. Also zuerst die Frage, was ist eigentlich eine Entrückung? Als Entrückung bezeichnet man das Hinwegnehmen einer Person an einen anderen Ort. Science Fiction würde man sagen, hinwegbeamen. Ja. Aber eigentlich ist es noch mehr um nur ein Versetzen, sondern es geht um auch eine Verwandlung. Ja. In einen Herrlichkeitskörper, ohne dass man den leiblichen Tod sehen muss. In der Bibel gibt es Beispiele von solchen Entrückungen. Ja? Und zwar eine ganze Reihe von solchen Sachen. Ja? Einmal hier Henoch. Aus 1. Mose 5, Vers 24. Da heißt es, und Henoch wandelte mit Gott und ward nicht mehr gesehen, denn Gott hatte ihn entrückt. Henoch steht in 1. Mose 5, in einer Reihe von, in einer Geschlechts-, in einer Ahnenliste. Und da heißt es immer, und er starb, und er starb, und er starb. Aber bei Henoch steht, er ward nicht mehr gefunden. Und das Neue Testament bekräftigt diese Aussage auch von Henoch. In Hebräer 11, Vers 5, da heißt es, durch den Glauben wurde Henoch entrückt, dass er den Tod nicht sehe, und wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung ist ihm bezeugt worden, dass er Gott gefallen habe. Also auch hier wird deutlich dieser Gedanke, die Versetzung in den Himmel. Dann haben wir hier eine zweite Person, Elia, 2. Könige 2, da heißt es in Vers 5, dieser große Prophet Elia, da heißt es dann, da traten die Prophetenjünger, die in Jericho waren, zu Elisa, das war einem Nachfolger, und sprachen zu ihm, weißt du auch, dass der Herr heute deinen Herrn hoch über dein Haupt hinwegnehmen wird? Er aber sprach, auch ich weiß es wohl, schweige nur still. Und dann in Vers 11, und als sie miteinander gingen, also Elisa und Elia, und redeten, siehe, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Rossen, die schieden die beiden voneinander, und Elia fuhr im Wettersturm gen Himmel. Und Gott hatte es dem Propheten Elisa gegeben, dass er uns das beobachtet, dass er es beobachtet hat und uns dann überliefern konnte. Ja. Also er hat das gesehen, dieser Elisa, wie Elia in den Himmel aufgenommen wurde. Ja, es gibt auch weitere hier von Jesaja. Heißt es, er wurde in den Thronsaal Gottes erhoben, Jesaja 6. Also, dass er in eine andere Dimension erhoben wurde und dann die Herrlichkeit sah, ja, in den dritten Himmel. Oder vom Apostel Paulus, das heißt, er wurde in den dritten Himmel versetzt und da beschreibt er, was er erlebt hat. Ja. Aber letztendlich sehen wir auch bei der Himmelfahrt Jesu eine Art Entrückung, Hinwegnahme. vor dem Thron Gottes. In der Offenbarung 12, Vers 5 wird das auch beschrieben, der Himmelfahrt. Da heißt es, und sie, also aus Israel, gebar einen Sohn, einen Knaben, der alle Völker weiden sollte, mit eisernem Staber, und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinen Thron. Also hier ist Jesus Christus mit gemeint. Ja? Er wurde hinweggenommen. Ja? Und dann noch eine Begebenheit, die beiden Zeugen in der Offenbarung, die werden auch entrückt. Also diese Ereignisse, welche wir im Alten Testament bereits beschrieben haben und dann auch ansatzweise im Neuen Testament sehen, zeigen, dass es so etwas gibt. Lasst uns jetzt erstmal noch den Text lesen aus 1. Thessalonicher. Wir hatten ja auch gestern einiges aus dem 1. Thessalonicher schon bereits gehört und wollen da jetzt nochmal einsteigen. Ja, da heißt es in 1. Thessalonicher 4, Vers 13, wir wollen euch aber, liebe Brüder, nicht in Ungewissenheit lassen über die, die entschlafen sind, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die entschlafen sind durch Jesus mit ihm einherführen. Und was sagen wir euch? Mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig geblieben, bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaunen Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel, und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Dann werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihm entrückt werden auf den Wolken in der Luft, dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit, und tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Wir können festhalten, die Bibel beschreibt die Tatsache, dass es Entrückungen gab und hier, dass es eine große Entrückung geben wird. Vielleicht noch eine Frage. Ja, auf was warteten die Jünger zur Zeit Jesus? Wir sehen in der Offenbarung der Bibel, in den Propheten, zwei große Hauptstränge von der Offenbarung über das Kommen des Messias. Das ist einmal der leidende Messias und einmal der königliche Messias, die Herrschaft des Messias. Beides finden wir in den Prophetenbüchern. Ja, hier sehen wir es wunderbar auch in den Psalmen, Jesaja, Jeremia, Daniel, Zacharia, Micha, die Verheißung über den königlichen Messias. Und ebenso gibt es eine ganze Reihe an Bibelstellen, Psalmen, Jesaja, Daniel und auch in Zacharia, Verheißung über einen leidenden Messias. Ja, was erwarteten sie? Der königliche Messias, ein Beispiel, Jesaja 9, Vers 5, denn uns ist ein Kind geboren, das kennen wir aus der Weihnachtsgeschichte, den Vers, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt wunderbar Rat, Gott hält ewig Vater Friede Fürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und das Friedensreich kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Also da sehen wir auch hier diese beiden Aspekte oder hauptsächlich hier in diesen Versen Aspekt dieser Herrschaft. Und in Jeremia 23, Vers 5, siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will. Der soll der König sein, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben wird. Diese Verse, die gläubigen Juden, die wirklich an den Messias, mit dem gerechnet haben, auch die zur Zeit Jesu lebten, die haben sich danach gesehnt. Das ganze Volk hat sich nach diesem Auftreten dieses Messias gesehnt. Und dabei haben sie diese Aussagen über den leidenden Messias hinweggestrichen. Bis heute hin wird das eigentlich weggestrichen. In Jesaja 53, das lese ich jetzt nicht vor, aber ihr kennt das, denke ich, wie dieses Kapitel, wo der leidende Messias, den sie durchbohrt haben, das wird da sehr deutlich. Ja. Aber wenn wir auch im Matthäus-Evangelium sehen, da sehen wir, auch Jesus hat ihnen in der Bergpredigt eine Regierungserklärung weitergegeben. Ein Grundgesetz, würde man heute sagen. Wie verstehe ich das gerechte Friedensreich? Wie soll das geführt werden? Ja? Auch die Juden, die dann schon auch wenig erkannten, wer Jesus wirklich ist, da gibt es mehrere Stellen, die Jesus als den Sohn Davids bezeichnen. Und das war ganz eindeutig ein hebräischer Ausdruck für den königlichen Messias, der kommen wird. Aber jedoch sehen wir, dass die Mehrheit der Führer Israel den Messias verwarfen. Jesus prophezeite, dass einige seiner Jünger den Tod nicht schmecken werden. Ja, das ist auch noch interessant. Matthäus 16, Vers 28, das ist, kurz mal da reinblicken. Da heißt es, wahrlich, ich sage euch, das sagt Jesus zu seinen Jüngern, es stehen einige hier, die werden den Tod nicht schmecken, bis sie den Menschensohn kommen oder sehen in seinem Reich. Ich muss sagen, ich hatte da viele Jahre lang immer schon ein Fragezeichen, was ist denn damit gemeint? Aber lest mal weiter, was steht in Kapitel 17? Da ist über die Verklärung Jesu die Rede. Und Jesus nahm drei seiner Jünger mit auf den Berg der Verklärung. Johannes, Petrus, Jakobus und Johannes. Und diese drei sahen die Herrlichkeit Jesus. Sahen die von den verklärten Leib Jesus. Sahen den Auferstandenen oder Elia und Mose und Elia. Die hatten schon einen Blick bekommen davor. Jesus hat sie auf diesen Berg mitgenommen, um ihnen das zu zeigen, was kommen wird. Und was sagten dann die Jünger daraufhin? Lasst uns Hütten bauen. Ja, und was sehen wir da? Hütten bauen? Was meinten denn die Jünger da? Ich glaube, sie meinten das Laubhüttenfest. Die Juden, die hatten, der ganze jüdische Kalender war ja aufgeteilt in sieben große Feste, die jetzt in den Mosebüchern geschrieben sind. Und alle diese jüdischen Feste haben eine prophetische Bedeutung und haben eine konkrete Erfüllung. Ja, ja, so sehen wir das Passafest, Golgatha, das Passafest, was ja ein Fest war zum ersten historischen Erinnerung an die Erlösung der Juden aus der Sklaverei, aus Ägypten, aber gleichzeitig ein Bild auf Golgatha, dass Jesus die Schuld für unsere Sünden getragen hat. So wie beim ersten Passa ein Lamm geschlachtet werden musste, so musste Jesus sterben für unsere Sünde. Ja? Sehen wir diese Parallele? Also dieses Passafest, das ist in Jesu Sterben erfüllt. Das zweite Fest, was direkt danach kam, war das Fest der ungesäuerten Brote. Ja? Das ist ein Beispiel für die Grabruhe, dass Jesus beerdigt wurde, ja? Und ins Grab ging. Ja? Aber dann blieb es ja nicht dabei, dann kam ja das Erstlingsgrabe, das Fest der Auferstehung. Also diese ganzen drei Feste, die hingen ganz eng, waren ganz eng zusammen. Könnte eigentlich Johannes hier noch viel besser ausführen. Ne? Mal über den Hintergrund dieser Feste, wie sie gefeiert wurden. Ne? Aber da will ich jetzt nicht zu sehr in die Tiefe reingehen. Ne? Aber dass ihr das mal gehört habt, das Diese Feste haben sich bereits geschichtlich mit dem ersten Kommen Jesu erfüllt. Und dann gab es 50 Tage später an Pentekost, an Pfingsten, die Erstlingsbrote, das Pfingstfest, das Fest des, der Toragebung und der Erstlingsgabe, dass es dort dieses Pfingsten, die Entstehung der Gemeinde Jesu. Ja, auch das hat sich eigentlich schon so erfüllt. Und dann, lange Zeit gibt es dann hier in dem jüdischen Kalender keine Feste, das sind dann die Frühjahrsfeste. Und dann in dem Herbst gibt es dann erst wieder große Feste, die auch zusammenhängen. Das Fest des Posaunenschalls, und da werden wir gleich sehen, das sehe ich als ein Hinweis auf die Entrückung. Dann der Versöhnungstag für das zweite Kommen Jesu, wenn er in Macht und Herrlichkeit wiederkommt. Und dann das Laubhüttenfest, das letzte der großen Feste, die sein Friedensreich. Sehen wir, dass das wir noch zu erwarten haben. Ja. Und was sagten alle Petrus und Johannes? Wir sahen seine Herrlichkeit im Johannesbrief im Johannesevangelium und auch im Petrusbrief. Ja. Also es ist nicht nur, dass sie Jesus als Mensch auf Erde wandeln lassen, so haben Jesus viele gesehen. Aber Jesu Herrlichkeit, diese verklärte Herrlichkeit, das sahen im Besonderen diese drei auf dem Berg der Verklärung. So sehen wir, dass sie auch davon reden. Ja. Die Frage ist nun, wie können wir nun die Entrückung einordnen? Paulus schreibt im ersten Korintherbrief: Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen. Das ist 1. Korinther 15, Vers 51. Wir werden aber alle verwandelt werden. Und das plötzlich in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Denn dies Verwesliche muss anziehen die Verweslichkeit und das Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Wann ertönt nun diese letzte Posaune? Manche meinen, ja, da entsetzen das dann gleich mit der letzten Posaune der Gerichtsposaunen in der Offenbarung. Aber ich halte diese Erklärung nicht für sehr plausibel. Zum einen müssen wir wissen, dass der erste Thessalonicher Brief, überhaupt die Thessalonicher Briefe, sind diejenigen, die am frühesten überhaupt geschrieben wurden von Paulus. Also 50 nach Christus etwa hat Paulus die bereits geschrieben. Also ganz am Anfang eigentlich. Ich glaube, der Galaterbrief war noch früher, aber dann kam schon der erste Thessalonicher Brief. Und die Offenbarung des Johannes ist ja erst 40 bis 50 Jahre später geschrieben worden. Und wahrscheinlich kannte der Apostel Paulus überhaupt nicht die Offenbarung, ja, weil es die noch gar nicht zu seiner Zeit gab. Ja. Ich denke, dass er vielmehr auf die Posaunen anspielt, als Israel in der Wüstenwanderung war, gab es auch Posaunenklänge, wann Aufbruchstimmung war, wann sie weiterziehen sollten. Und hier so eine Posaune war gemeint. Zur Zeit dieser Posaune, jetzt geht's weiter. Und das macht auch Sinn. Die Entrückung ist ja Aufbruch für die Gläubigen. Es geht weiter. Ja. Die Posaunen wurden auch geblasen bei dem großen Versöhnungsfest. Ja. Also zu bestimmten Situationen, jetzt macht euch bereit. Manche meinen, ja, wann kann die Entrückung sein? Die Entrückung kann sein, wenn erst das Evangelium der ganzen Welt verkündigt wurde. Und beziehen sich dabei auf die Stelle in Matthäus 24, da heißt es, und es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker, und dann wird das Ende kommen. Aber hier müssen wir fragen, was ist damit gemeint, das Evangelium vom Reich? Das ist ein Thermos, der eigentlich für das Friedensreich verwendet wird. Ja. Es ist sicherlich gut, wenn die Bibelstelle uns ermutigt, hier voranzugehen und das Evangelium zu verkünden. Da ist überhaupt nichts dagegen einzuwenden. Ja? Und alles dran zu setzen, dass jeder Stamm und jedes Volk die Bibel in der Sprache bekommt. Aber ich glaube, dass hier noch mehr damit gemeint ist, dass später, kurz vor der sichtbaren Wiederkunft Jesu, auch von Israel diese Friedensbotschaft, noch besonders von einigen, die in dieser Zeit leben, dann in besonderen Weise verkündigt wird. Das sehen wir dann auch in der Offenbarung. Ja. Deswegen denke ich, ist das jetzt kein Anhaltspunkt zu sagen, die Entrückung kann noch nicht sein, weil noch so und so viele Sprachen noch nicht die Bibel übersetzt haben. Das Weitere, was wir sehen, die Entrückung muss vor der Gerichtszeit sein. Wir sehen in 1. Thessalonicher 2, Vers 1, da heißt es, denn ihr wisst selbst, liebe Brüder, die wir Eingang gefunden haben bei euch, beziehungsweise im Vers davor, in 1 Vers 10, und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, den er auferweckt hat von den Toten, Jesus, der uns von dem zukünftigen Zorn errettet. Wir werden, und das ähnlich sehen wir das auch in Kapitel 5, Vers 9. Da heißt es, denn Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, sondern dazu, das Heil zu erlangen durch unseren Herrn Jesus Christus. Und so sehen wir eigentlich hier in Thessalonicher auch, da wird ein Unterschied gemacht. Da wird in Kapitel 5 gesagt, wenn sie sagen werden, es ist Friede, es hat keine Gefahr, dann wird sie das Verderben schnell überfallen, wie die Wehen einer schwangeren Frau. Und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, liebe Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch komme, denn ihr alle seid Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. So lasst uns nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die schlafen des Nachts, und die Trunken sind, die sind des Nachts trunken. Wir aber sind Kinder des Lichts. So merken wir, wie Paulus unterscheidet zwischen den wiedergeborenen Gläubigen und denen, die nicht an Jesus glauben. Wir und sie. Ja? Und deswegen, die Entrückung wird eine Scheidung sein. Also so sehen wir auch, dass die Offenbarung beschreibt ja die Zeit der Gemeinde in den Kapiteln 2 und 3 ganz deutlich. Und dann in Kapitel 3, Vers 10, da heißt es, weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird, über den ganzen Weltkreis zu versuchen, die auf Erden wohnen. Das heißt ja nicht bewahrt in, sondern bewahrt vor. Ja? Das macht eigentlich auch deutlich, dass wir als Gläubige jetzt nicht in diese letzten 7 Jahre der großen Drangsalzeit hineinkommen, wie das hier deutlich wird. Ja. Und auch in der Offenbarung sehen wir, da heißt es dann, wird ja in Kapitel 4, wird Johannes dann mitgenommen, danach sah ich und siehe, eine Tür war aufgetan im Himmel, und die erste Stimme, die ich mit mir hatte reden hören, wie eine Posaune, die sprach, steig herauf, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Also Johannes selbst, der Apostel, wurde, nachdem er die Offenbarung bekam über die Sendschreiben, über die Gemeinden, versetzte ihn Jesus in den Himmel, wurde hinaufgehoben. Auch ein Zeichen oder andeutend, dass dann nach der Zeit der Gemeinde die Entrückung kommt. Und dann, die in anderen Kapiteln beschreibt er aus der anderen Perspektive vom Himmel. Ja. Und dann, als er diese Vision hat, als er im Himmel ist, und dann vor dem Thron, da heißt es in Vers 4, und um den Thron waren 24 Throne, und auf den Thronen saßen 24 Älteste mit weißen Kleidern angetan und hatten auf ihren Häuptern goldene Kronen. Da fragt man sich, wer im Himmel sind denn die 24 Ältesten? Sind nicht Engel? Nein, 24 Älteste. Wenn wir überlegen, unter dem König Salomo wurden Priesterklassen eingeteilt, 24 Abteilungen. Und nur an dem großen Versöhnungstag, der im Herbst gefeiert wurde, also sie wurden dann eingeteilt, jeder hatte bestimmte Monate, wo er seinen Dienst versah, aber an dem großen Versöhnungstag, da wurden alle 24 Abteilungen eingerufen, die ihren Dienst vollrichteten im Tempel Salomos. So sehen wir, die Erlösten werden zu diesem Zeit bereits hier auch schon im Himmel sein. Die Gerechtfertigten, die Gläubigen, die sehen es aus einer anderen Perspektive. Man kann auch einen Hinweis sehen vielleicht auf die Apostel selbst. Denn es heißt auch hier, ihr werdet auf Thronen sitzen im Himmel, ja? Zu richten. Also die Jünger Jesu fragten, wir haben alles aufgegeben, wir sind ja nachgefolgt. Was wird uns dafür gegeben werden? Ja? Und er sagte, ihr werdet auf Thronen im Himmel in meinem Reich sitzen. Ja? Da sind damit auch diese Ältesten mit gemeint. Ich denke, dass wir hier schon einen Hinweis darauf sehen können, dass die versammelte Gemeinde, diejenigen, die Jesus schon jetzt zu unseren Zeiten erkannt haben, dann mit ihm in dieser Perspektive sein werden. Die Gläubigen der Gemeinde halten Gericht auf. Und auch das ist ein deutliches Zeichen. Erst wenn mit der Gemeinde der Heilige Geist in den Gläubigen wohnt, nicht mehr wirken kann, dann wird die Gerichtszeit richtig heranbringen. Und sehen wir richtig hereinstürzen. Denken wir zum Beispiel an die Begebenheit von Abraham und Lot. Lot, wenn es noch mehr Gläubige in der Stadt Sodom gegeben hätte, zur Zeit Lots, dann wäre diese Stadt nicht durch das Feuergericht vernichtet worden. Aber der gläubige Lot wurde mit seiner Familie, oder eigentlich blieben dann nur übrig, er und seine beiden Töchter, errettet aus dieser Stadt, ja, bevor die Feuerflut. Wenn man hier so diese verschiedenen Ansichten sieht, wann ist die Entrückung? Also ich glaube, dass wir schon ziemlich deutlich sehen können, dass die Entrückung wirklich vor der Trübsalzeit stattfindet. Und ich hätte noch einen Bibelvers, der, denke ich, dazu eigentlich, sind wir auch sehr gut dazu, das bestätigen würde. Ja. Und zwar 2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 3. Da heißt es, lasst euch von niemanden verführen, in keinerlei Weise. Denn zuvor muss der Abfall kommen und der Mensch der Bosheit offenbar werden, der Sohn des Verderbens. Wahrscheinlich wird in jeder Bibel, die ihr hier habt, hier dieses Wort Apostasia mit Abfall übersetzt sein in euren Bibeln. Apo heißt aber weg. Und es wird eigentlich, wenn man es so versteht, immer als Glaubensabfall gedeutet. Aber hier an der Stelle kann man fragen, ob nicht dieses Wort auch anders übersetzt werden kann. Und es ist in der Tat so, dass ganz alte Bibelübersetzungen das auch mit wegnehmen übersetzt haben. Erst in der Reformationszeit wurde dann mehr der Begriff Abfall verwendet. Aber dieses Wort Apostasia kann sowohl für einen physischen Hinwegsetzen von einer Person gedeutet werden, als auch für einen geistlichen Abfall. In der Wycliffe-Bibel von 1384 wurde das mit Weggang übersetzt. Tyndale übersetzte das 1526 damit. In der Coverdale-Bibel wurde das 1535 so übersetzt. Interessanterweise zeigt es wohl, dass im Zuge der Reformation der Begriff Abfall dann übersetzt wurde. Ja. Die Reformation sah eben darin den Abfall der katholischen Kirche vom Glauben, aber in der Einheitsübersetzung von der katholischen Übersetzung wurde das umgekehrt gedeutet, dass die Reformation die abfallende Kirche sei. Ja. Oder vielleicht nur noch eins, ist, hier heißt es auch, muss der Abfall kommen. Also es ist ein Ereignis, ein festes Ereignis. Wenn man kirchengeschichtlich sieht, gab es über die Jahrtausende immer einen geistlichen Abfall. Zu jeder Zeit. Ist also nichts so Außergewöhnliches. Ja? Auch die Sendschreiben schreiben ja von einem geistlichen Abfall und warnen davor, dass ihr die erste Liebe verlasst. Er kommt wieder zurück. Ja? Also das ist ein ernstzunehmendes Problem. Das will ich nicht damit ausschließen. Ja? Wir sollen auch uns hüten vor einem geistlichen Abfall. Aber als Zeichen, wann der Antichrist auftritt oder bevor der Antichrist, muss der Weggang kommen und der Mensch der Bosheit offenbar werden. Ne? Also ich denke, dass wir hier eigentlich schon deutlich sehen, dass es hier oder schon ein Hinweis sein kann auf die Entrückung eben. Und dann wäre das ja eindeutig von der Bibelstelle her, dass die Entrückung vor der Trübsal ist. Aber ich möchte vom Gesamtzusammenhang möchte ich das auch sehen, es macht eigentlich vom gesamten Bibelverständnis auch Sinn, dass wir sagen, das Gericht, wo es um die Ungläubigen geht, dass Gott sehr wohl einen Unterschied macht zwischen denjenigen, die von ganzem Herzen ihm glauben und ihm vertrauen, und denjenigen, die ihn permanent ablehnen. Und wenn wir Heilsgeschichtlichkeit sehen, ist auch diese siebenjährige Drangsalzeit, von der der Prophet Daniel spricht und dann in der Offenbarung das ausführlich behandelt wird, ist eigentlich auch eine Zeit zur Vorbereitung des Volkes Israel, dass sie bereit werden, den Messias als ihren König überhaupt anzuerkennen. Im Moment ist das leider noch nicht so der Fall. Bis auf Einzelne, die an Jesus zum Glauben kommen, die ihn schon erwarten. Aber dass die Nation kommt, Israel und die Drangsalzeit, das ist ja die Prophet Daniel immer aus der Sicht von Israel, ist eine besondere Vorbereitungszeit und Prüfungszeit für Israel. Die 144.000, die dann gesalbt werden, sind Juden aus den Stämmen, 12.000 jeweils aus den Stämmen, die dann nach der Entrückung zum Glauben kommen, die dann versiegelt werden. Es ist ja auch nicht so, dass die Bibel verschwunden ist. Die Bibel gibt es auch in der Trübsalzeit. Vielleicht nicht mal die Online-Version. Die können vielleicht gelöscht worden werden, ne? Oder die Server ausfallen. Ne? Aber das gedruckte Wort wird es noch in der Trübsalzeit geben. Ne? Und die Botschaften, die vorher verkündigt wurden, wird es auch noch geben. Ja? Und da werden auch aus den Heiden und aus den Nationen noch manch einer auch zum Glauben kommen. Ja? Ich glaube, dass es eher diejenigen, die kritisch denken, dass es denen vielleicht leichter fällt, dann noch auch doch zum Glauben zu kommen. Aber die andere Seite sieht auch, viele werden sich verhärten. Das steht ebenso in der Offenbarung drin. Ja? Ich möchte damit abschließen. So sehen wir, wir können mit der baldigen Entrücknung rechnen, die jederzeit geschehen kann. Und das ist eben auch der Unterschied. Die sichtbare Wiederkunft Jesu ist an bestimmte Ereignisse gebunden, die vorher geschehen sein müssen. Aber die Entrückung, von denen ist da keine besondere Voraussetzung gesagt. Die kann also jederzeit geschehen. Ja? Also deswegen rechnen wir damit, dass Jesus bald wiederkommt, die Gemeinde zu sich holt. Und die Lehre, die wir daraus ziehen können, ist das Zweite: Nutzen wir die verbleibende Zeit zur Evangelisation. Das ist eigentlich auch ein Motivationsschub. Leute, wenn wir nur noch auf den Antichrist blicken, ja, oh, kommt der jetzt da oder da oder da, das lähmt uns doch. Das bindet uns. Das macht uns unfrei. Dann ziehen wir uns in die letzte Höhle zurück und sagen, ja, wir warten jetzt ab die 7 Jahre und hoffen, dass es dann bald vorbei ist. Aber wir haben doch den Herrn Jesus Christus, der mit uns ist. So sehen wir auch, dass die Entrückung eine Trostbotschaft ist. Und die, wie wir jetzt auch, auch gestern schon angeklungen hat, die Botschaft in den Thessalonikern, sie waren davon angetan oder sie waren beunruhigt. Ja, ist denn Jesus schon wiedergekommen? Sie hatten so eine Naherwartung gehabt, ja, und hatten vieles Leid gehabt. Und ich denke, da sehen wir vielleicht jetzt auch vielleicht einen Fehler, der mit gemacht wurde in den letzten Jahrzehnten, wenn wir über das Thema Entrückung gesprochen haben. Wir als Wohlstandschristen dachten immer, ja, wenn die Entrückung kommt, dann werden wir von unserem schönen irdischen Wohlstand abrupt in den Himmel gehoben und dann bricht nach uns die Sintflut ein, ja, oder die Katastrophe. Ja. Aber ich denke, der Fehler daran ist, dass wir immer wieder darauf gefordert werden, dass auch wir Trübsale erleiden werden. Aber um der Frage Jesu willen, ja. Also das ist nicht ausgeschlossen, also das muss uns nicht berühren, wenn wir verfolgt werden. Und die Bibel sagt das, dass die Gläubigen verfolgt werden, um Jesu Namen willen. Aber ich glaube nicht, dass wir in diese krasse Not reinkommen, wie das in der Trübsalzeit beschrieben wird. Dass diese Ereignisse, die in der Offenbarung beschrieben werden, da ist selbst der Zweite Weltkrieg noch Pillepalle dagegen. Da kommen Dämonen für führerische Sachen. Da wird es eine Kontrolle geben. Das ist unglaublich, was da beschrieben wird. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen zu spitz gesagt, aber die Katastrophen sind noch viel schlimmer. Die Weltkriege waren zweifelsohne große Wehen. Auch die Corona-Krise war eine Wehe, eine Vorbereitung auf das, was kommen wird. Aber was dann kommt, ist viel schlimmer, als wir das uns vorstellen können. Es wird auch eine tektonische Veränderung geben, Vulkane werden ausbrechen, wird alles, Erdbeben werden geben. Ja. Es wird eine ähnliche Veränderung der Erdoberfläche geben, wie in der Sintflutkatastrophe, aber dann über andere Art und Weise. Ja. So krasse Veränderung wird geben. Ja. Die Sintflut, heute sieht die Ende ja anders aus, wie vor der Sintflut, komplett, ja. Wir können nur die Überreste in den Fossilien erkennen, dass die Welt mal früher komplett anders ausgesehen hat, dass es auch in Grönland Fossilien gegeben hat und dass dort eine Vegetation gab, ja. Das kann man sich gar nicht vorstellen, aber es gab's. Und so eine Katastrophe kommt in dieser Trübsalzeit auf uns, auf diese Erde zu, ja. Und vielleicht noch eins, denkt daran, die Welt beschäftigt sich auch mit der Entrückung. Aber nicht so, wie wir das meinen, sondern überlegt mal und horcht mal genau hin, wenn von UFOs die Rede ist. Die Ufologie boomt, ja. Und ja, und irgendwelche Geheimsachen im Pentagon, was sie jetzt da entdeckt haben, ne? Oder was sie noch geheim halten, die Ufologie. Und das wird immer mehr in öffentlichen Medien. Also da sieht man, der Feind Gottes fängt schon jetzt die Menschheit darauf vorzubereiten, wie sie damit umgehen wird, wenn die Entrückung kommt. Dann wird es nicht Gott sein, der die Menschen erholt, sondern die UFOs, die Aliens. Und da passt es auch gestern, was wir gehört haben, wie die Schritte da vorbereitet werden. Also deswegen können wir einfach sagen, dass wir eine unheimliche Aufgabe haben, ja, das Evangelium zu verkündigen. Ja. Sind wir bereit für Gott? Und deswegen habe ich auch dieses Jahr auch gedacht, wenn wir jetzt hier nochmal die Bibelausstellung gemacht haben, wir geben da jetzt nochmal alles, was wir können, um irgendwie die Menschen hier die Bibel wertvoll zu machen. Und wenn vielleicht nur relativ wenig, nur 200 Leute da waren und sich da gehört haben, aber sie haben überall das gelesen, ja. Und wer weiß, wenn die Entrückung kommt, ob nicht dann doch von denjenigen, die irgendwas mal gehört haben, Mensch, da gab es ja so Christen. Ja, lasst uns einfach mutig weiterhin das Evangelium verkündigen. Das wünsche ich uns. Und nutzen wir die Zeit. Jetzt sagt alles.